Der Podcast aus dem Memminger Pfarrhaus. Herzlich willkommen. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: »Wen sucht ihr?« Sie antworteten ihm: »Jesus von Nazareth.« Er sagte zu ihnen: »Ich bin es.« Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: »Ich bin es«, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: »Wen sucht ihr?« Sie sagten: »Jesus von Nazareth.« Jesus antwortete: »Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen.« So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: »Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.« Simon Petrus, der sein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: »Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?« Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: »Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.« Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: »Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen?« Er sagte: »Ich bin es nicht.« Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: »Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe.« Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: »Antwortest du so dem hohen Priester?« Jesus entgegnete ihm: »Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?« Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: »Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?« Er leugnete und sagte: »Ich bin es nicht.« Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: »Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?« Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: »Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen?« Sie antworteten ihm: »Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert.« Pilatus sagte zu ihnen: »Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Die Juden antworteten ihm: »Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten.« So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Pascha-Fest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, seht, der Mensch. Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen. Und er setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, der Litostrotos, auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus, und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen, Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: »Frau, siehe, dein Sohn.« Dann sagte er zu dem Jünger: »Siehe, deine Mutter.« Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: »Mich dürstet.« Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: »Es ist vollbracht.« Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Ehrlicherweise, liebe Schwestern und Brüder, ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich aus dem Religionsunterricht in der Schule nicht allzu viel im Gedächtnis behalten habe. Aber ein Satz, den unser Religionslehrer in der Abschlussklasse, Pfarrer Hiebsch, immer wieder gesagt hat, der ist komischerweise hängen geblieben. Er zitierte Phil Bossmanns ganz gerne mit dem Satz: »Das Kreuz, das du abwirfst, legt sich wie ein Knüppel zwischen die Beine. Das Kreuz, das du annimmst, wird für dich zum Pluszeichen.« Diesen Satz, so sagte er damals, wolle er uns fürs Leben mitgeben. Und das hat funktioniert. Bis heute geht dieser Satz in meinem Kopf herum. Das Kreuz, das du abwirfst, legt sich wie ein Knüppel zwischen deine Beine. Das Kreuz, das du annimmst, wird für dich zum Pluszeichen. Das Kreuz bekommt in diesem Satz Bilder zugeschrieben, Knüppel und Pluszeichen. Und könnte da nicht noch mehr stecken? Ich glaube, am Karfreitag ist es das Beste, auf das Kreuz zu schauen. Das Kreuz, das in der Liturgie, die wir leider nicht gemeinsam feiern dürfen, enthüllt und gezeigt wird, verehrt, mit Rosen geschmückt, wo man das Knie davor beugt. Es ist gut, auf das Kreuz zu schauen. Und vielleicht können Sie das jetzt gerade tun, auf ein Kreuz schauen und die vielen verschiedenen Bedeutungen erkennen, die das Kreuz zeigt. Der heilige Bruder Konrad hat einmal gesagt, das Kreuz ist mein Buch. Und in diesem Buch möchte ich ein klein wenig mit Ihnen blättern. Das Kreuz sehe ich nämlich als ein großes Fragezeichen. Ein Fragezeichen, das mitten in der Welt steht. Ein Fragezeichen, das den Menschen vor ganz existenzielle Fragen stellt. Wie ist das denn? Gott leidet. Warum? Es gibt Leid, es gibt Schweres, es gibt Krankheit und Not. Warum? Was soll das Ganze? Und warum musste die Erlösung der Menschheit so geschehen, am Kreuz, durch den Tod? Selbst die Passion, die ich Ihnen vorgelesen durfte, bringt solche Bilder. Ein Fragezeichen, das ganz groß drin steht und doch irgendwie nur am Rande, ist die Frage, was ist Wahrheit, die Pontius Pilatus stellt. Was er damit genau sagen will, ist nicht so ganz klar. Ist es das Verhöhnen dessen, den er da verurteilen soll, der vor ihm steht und von der Wahrheit spricht? Oder ist es tatsächlich die Frage des Zweiflers, des Unsicheren, der da steht, nicht so genau weiß, was er jetzt eigentlich anfangen soll, was seine Rolle ist, wie er sich aus der Situation rausmanövrieren kann und der dann ganz nervös auch noch das Wort Wahrheit hört. Was ist Wahrheit? Wie kann das alles geschehen? Was passiert hier eigentlich? Das Kreuz, das große Fragezeichen, stellt angesichts von Leid und Schmerz die Frage, was ist richtig? Was stimmt hier eigentlich auf dieser Welt? Und wieso ist das so? Wieso lässt Gott Leid zu? Die Grundfrage der Theodizee, der Rechtfertigung Gottes. Wieso kann das alles so sein? Das Kreuz steht da als großes Fragezeichen. Gerade jetzt, in der Zeit, wo so viele zu Hause bleiben müssen, wo Krankheit und Tod sich über die ganze Welt ziehen. In dieser Zeit werden auf einmal ganz viele Fragen gestellt und ganz vieles wird in Frage gestellt. Das Virus und all das, was damit verbunden ist, stellt die Frage nach Autorität. Vorher, da war doch Autorität von Politikern, von Ärzten gar nicht mehr so gefragt. Jetzt auf einmal ist das etwas ganz Wichtiges. Es ist die Frage nach dem Wert des einzelnen Lebens, die gestellt wird, im Angesicht der Wirtschaft. Es ist die Frage nach Sinn in all dem, was hier geschieht, nach Sinn im Leid. Es ist aber auch die Frage nach der Bedeutung von Familie, von Nähe, von Mitmenschlichkeit, die Frage nach der Importanz von Helfen und ja, es ist die Frage nach Humor, die gestellt wird, wie wir denn überhaupt mit dieser Situation fertig werden können. Es ist ein winzig kleines Virus, das wir nicht sehen können, das mit einem Mal zeigt, ich kann die ganze Welt stilllegen. Ein Fragezeichen, das das Kreuz deutlich macht. Blättern wir ein bisschen weiter im Buch des Kreuzes, schauen wir nach anderen Zeichen, nach anderen Bildern, die das Kreuz sein kann. Und neben dem Fragezeichen, finde ich, ist das Kreuz ein ganz deutliches Ausrufezeichen. Ausrufezeichen für all die, die unter dem Kreuz stehen, die sich unters Kreuz beugen. Da ist, er kommt in der Johannespassion nicht vor, Simon von Cyrene, der sich unter das Kreuz Jesu beugt, um es mitzutragen. Einer, der nicht so recht versteht, was hier eigentlich los ist, der einfach so dazukommt und trotzdem das Kreuz mitträgt. Für den es zum Ausrufezeichen wird, zu einer neuen Erfahrung. Und da sind Maria und Johannes, die Mutter Jesu und sein Lieblingsjünger, die unter dem Kreuz stehen und die von Jesus das Testament hören, Frau, siehe dein Sohn, und da siehe deine Mutter. Da ist der Hauptmann, von dem in anderen Evangelien berichtet wird, dass er unter dem Kreuz steht und sagt, wahrhaft, das war Gottes Sohn. Ausrufezeichen für Menschen, die im Kreuz auf einmal erleben, dass es anders wird. Für Menschen, die unter dem Kreuz Christi erfahren, dass er sich sorgt. Und für Menschen, die am Kreuz die Wahrheit erkennen. Die erkennen dürfen, Gott geht mit. Gott selbst geht ins Leid. Das ist die ganz große Aussage des Karfreitags. Gott scheut nicht das Leid. Gott gibt ihm eine ganz neue Bedeutung durch sein Selbsthineingehen in die Machtlosigkeit, in die Gottverlassenheit, in die Folter, in die Verspottung, in die Schande des Kreuzestodes und ja, in den Tod. Gott geht hinein in all das, was schwierig und schwer, unverständlich und fast untragbar ist und zeigt, ich bin dabei. Vielleicht hat das viel damit zu tun, dass auf einmal in dieser Zeit der Coronavirus-Krise von Gott wieder gesprochen wird. Dass die Zeitungen voll sind von der Frage danach, was denn in dieser Zeit Sinn gibt und wie es weitergehen kann. Dass die Tatsache, dass die Kirchen geschlossen sind und wir nicht gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, auf einmal ein großes Diskussionsthema wird. Welch Ausrufezeichen ist das Leid, das klarmacht, Gott ist dabei, geht mit ins Leid und steht an deiner Seite. Er weiß, was das heißt. Und er weiß es bei jeder Form des Leids. In jeder Krankheit, in jeder Not, in aller Verfolgung, in allem Missbrauch, in allem Niedergedrücktwerden, in allem Opfersein. Gott selbst steht an deiner Seite. Gott selbst weiß, worum es geht. Ein Bild, das sich mir da immer aufdrängt beim Ausrufezeichen des Kreuzes, ist ein Erlebnis, das ich im Jahr 2005 hatte, mit vielen anderen zusammen. Damals haben wir den Kreuzweg gebetet am Kolosseum. Ich war der deutsche Sprecher bei dieser Kreuzwegmeditation des Papstes, aber Papst Johannes Paul II. War nicht dabei. Er saß in der Kapelle des Apostolischen Palastes. Und bei der 12. Station nahm er ein Kreuz in seine Hände, die gezeichnet waren von seiner Sterbenskrankheit. Er umarmte das Kreuz und küsste es. Ein Bild für das Ausrufezeichen des Kreuzes, wo der leidende und kranke Papst sich mit dem leidenden Gott verband. Blättern wir doch noch einmal weiter im Buch des Kreuzes und schauen wir auf die Bilder, auf die Bedeutungen des Kreuzes, die sich zeigen. Denn eine, die fällt mir auch noch ein. Das Kreuz wird zu einem Richtungspfeil. Denn das Kreuz ist das Symbol der Logik des Unausweichlichen. Jesus gibt sich hinein in dieses zum Opfer werden, gebunden werden, geführt werden, dass er passiv ist. Seine Passion ist, dass er erleidet, nicht mehr selber tun kann und dass alles unausweichlich wird bis zum Kreuz. Bis zum Tod. Jesus lässt geschehen, trinkt den Kelch, den ihm der Vater reicht, wie er sagt. Und genau darin wird das Kreuz zum Richtungspfeil, zu einem Zeichen der Hoffnung. Denn der Blick all derer, die wissen, was danach kommt, der Blick all derer, die an Christus glauben dürfen, ist der, der zeigt, es gibt einen Ausweg. Das Kreuz als Richtungspfeil zeigt den Ausweg aus dem Unausweichlichen. Wer hinaufschaut zu den beiden Balken des Holzkreuzes, sieht Leid, Krankheit und Not, all das, was unausweichlich und Schicksal erscheint, ist nicht das Ende. Es geht hindurch ins neue und größere Leben. Es gibt immer einen Ausweg aus der Krankheit, aus dem Leid und ja, aus dem Tod. Mich beeindruckt immer, wenn ich bei Beerdigungen das schlichte Holzkreuz in der Hand habe, das über dem Grab aufgerichtet werden wird. Wenn ich das über den Sarg halte und sage, das Kreuz, das Zeichen unserer Hoffnung, sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Friede sei mit dir. Ich darf da am unausweichlichen Ort des Grabes ein Zeichen der Hoffnung hinstellen und sagen, Schau her, es geht weiter. Das Zeichen des Kreuzes am Grab sagt, das, was hier passiert, ist nicht alles. Auch das, glaube ich, ist ein sprechendes Bild in Zeiten von Corona. Das, was wir erleben, ist nicht alles. Es wird wieder anders werden. Es wird einen Ausweg geben. Und es geht weiter. Denn Gott, und das sagt das Kreuz, als Richtungspfeil, hat immer einen Ausweg parat. So paradox es klingen mag, der Galgen der Ausweglosigkeit, der das Kreuz nun mal ist, und des sicheren Todes, wird zum sprechenden Zeichen der Hoffnung, zum Richtungspfeil. Liebe Schwestern, liebe Brüder, aus dem Religionsunterricht weiß ich noch den Satz, das Kreuz, das du abwirfst, legt sich wie ein Knüppel zwischen deine Beine. Das Kreuz, das du annimmst, wird für dich zum Pluszeichen. Das Kreuz ist für mich aber auch ein Fragezeichen, weil es so vieles in Frage stellt auf dieser Welt. Es ist ein Ausrufezeichen, weil es davon erzählt, dass Gott selbst ins Leid gegangen ist und das Leid teilt und weiß, was es ist, dass er an der Seite der Leidenden steht. Und es ist ein Richtungspfeil, weil es zeigt, Tod, das Leid ist nicht das Ende. Es leuchtet schon der Ostermorgen auf. Vielleicht ist es gut, heute am Karfreitag ein Kreuz zu meditieren. Ich wünsche Ihnen einen fruchtbaren und tiefgehenden Karfreitag. Ihr Pfarrer Ludwig Waldmüller.